Sprechstunde, der Deutschlandfunk Medizin Podcast.
Für viele Frauen ist ihre Menstruation sehr belastend, auch für Vera aus Mainz.
Jetzt ist es sehr schmerzhaft, dass ich wirklich eigentlich 1 bis 2 Tage liegen möchte und ja mit Schmerzmittel in den Tagen zurechtkomme. Plus die Frauenärztin mir Mönchspfeffer empfohlen hat für die einhergehenden Stimmungsschwankungen, die auch zunehmend da sind. Da bin ich noch nicht ganz fein mit, ob das jetzt meine Lösung des Problems war. Und ich versuche tatsächlich einfach, mir Ruhe zu gönnen, mehr als ich das früher getan hätte.
Schmerzen, Krämpfe, Kreislaufbeschwerden, Stimmungsschwankungen. Viele Frauen leiden einmal im Monat unter Menstruationsbeschwerden. Bei gar nicht wenig Frauen sind die Beschwerden so schlimm, dass sie dann kaum ihren Alltag bewältigen können. Sie können nicht lernen, sie können nicht arbeiten, sie können einfach nur in der Ruhe abwarten, dass die Schmerzen vorbeigehen. Was ist die Ursache für die Schmerzen? Was kann man gegen die Krämpfe tun? Und was hilft, wenn man jeden Monat extrem stark blutet? Diese und weitere Fragen klären wir in dieser Sprechstunde. Mein Name ist Christina Satori. Herzlich willkommen. Unsere Expertin ist Professorin Barbara Schmalfeld vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Dort leitet sie als Direktorin die Klinik und Poliklinik für Gynäkologie. Herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
Ja, schön, dass Sie da sind. Vielleicht, bevor wir auf die verschiedenen Probleme, die Frauen haben können während der Menstruation, bevor wir darauf eingehen, könnten Sie noch mal kurz erklären, was da passiert, dass man so eine Übersicht hat?
Also die Menstruation ist ein natürlicher Vorgang, der ja alle 4 Wochen dafür angelegt ist, dass eine Schwangerschaft sich einnisten kann. Das heißt, mit Beginn des Zyklus reift erst ein Ei heran und parallel dazu baut sich die Schleimhaut in der Gebärmutter auf, die dafür vorbereitet werden soll, dass eine Schwangerschaft, also ein befruchtetes Ei, sich einnisten kann. Und wenn das nicht passiert, dann bekommt der Körper das Signal, keine Schwangerschaft, und diese Schleimhaut blutet wieder ab, und es passiert eben alle 4 Wochen.
Und man hat kein richtiges Gefühl. Wie viel Blut ist das, was eine Frau da so ungefähr im Durchschnitt verliert?
Also es kommt einem immer sehr, sehr viel vor, ja. Aber es ist letztendlich nicht so viel. Also es sind so 100 bis 200 Milliliter.
Aber es zieht sich aber mehrere Tage. Und wie gesagt, viele Frauen haben dabei Probleme. Meine Kollegin Eva-Maria Götz, die hat sich mal umgehört bei mehreren Frauen, wie die so ihre Periode erleben.
Ich habe halt immer so Unterleibschmerzen, klar, kennt man so. Aber sonst, manchmal habe ich auch Migräne, also Kopfschmerzen. Viel Wasser trinken hilft mir meistens dann ein bisschen.
Wenn ich Regelschmerzen habe, kommt es immer drauf an. Manchmal ist es ganz schlimm und dann nehme ich meistens einfach nur Schmerzmittel und muss mich dann auch nur hinlegen. Also ich kann dann auch nicht viel groß machen. Und ja, Wärme hilft auch immer.
So, also Kopfschmerzen meistens, ganz schlimme Rückenschmerzen meistens unten im Bereich und Bauchschmerzen. Manchmal habe ich auch Gliederschmerzen, ganz komisch, aber ja, und dann auch Wärme, viel Schlafen ist bei mir halt auch noch.
Unterleibschmerzen, ganz typisch. Da hilft dann halt nur Wärmflasche oder ja, ausruhen.
Also die ersten 2 Tage habe ich immer damit zu tun auf jeden Fall, und ich nehme nicht so Schmerztabletten, aber Wärme hilft mir und halt einfach ausatmen.
Also mit dem Thema hat, glaube ich, jede Frau irgendwann mal zu tun, und ich denke mir, also zum Beispiel Magnesium nehmen, gutes Magnesium nehmen, entspannte Bewegungen wie zum Beispiel die im orientalischen Tanz, also runde, weiche Bewegungen, um die ganze Region gut durchblutet und auch kräftig zu halten. Ruhe auch natürlich, wenn man die braucht, ist ja heute auch nicht mehr so selbstverständlich. Also es schlägt schon, wenn man regelmäßig damit zu tun hat und in stärkerem Umfang, schlägt schon sehr auf das Gesamtbefinden. Der ganze Körper, der ganze Organismus ist irgendwie beeinträchtigt. Deswegen ist es schon wichtig, dass man sich da auch kümmert um das Thema und dass man was tut zur Verbesserung.
Das war ja eine ganze Liste von Beschwerden. Vor allem Schmerzen im Unterleib und auch im Rücken wurden ja mehrfach genannt. Frau Schmalfeld, woher kommen die? Weiß man das?
Also erstmal war ja alles, was gesagt worden ist, absolut richtig, und vor allem, dass eigentlich fast alle Frauen irgendwann mal betroffen sind. Und auch von dem Alter hat man gehört, ganz viele ganz junge Frauen waren dabei, also wirklich durch alle Altersspannen durch. Letztendlich ist es ein natürlicher Mechanismus. Auch da bemüht der Körper, möchte ja diesen Blutverlust einengen. Das heißt, es werden auch Hormone ausgeschüttet, die Prostaglandine, die dazu bewirken, dass die Arterien sich wieder zusammenziehen und der Tonus, also der Druck in der Gebärmutter höher wird, dass die Blutung aufhört. Das ist ja erstmal gut, aber wenn es eben überschießend passiert, dann machen diese Prostaglandine und dieser hohe Druck dann eben Schmerzen und die dann wirklich so typisch krampfartig sind und diese Prostaglandine machen eben auch die anderen Nebenwirkungen, dass auch der Darm sich stärker kontrahiert, dass man wirklich so richtige Spasmen haben kann, dass man Übelkeit hat bis hin zum Erbrechen, also das Kopfschmerzen, das gehört alles dazu, das haben ja die Frauen auch gerade genannt, diese Schmerzen, die dann eben weiter ausstrahlen im Bauch bis in den Rücken, bis in die Oberschenkel ist ganz häufig. Also das ist ja gerade wirklich sehr eindrucksvoll geschildert worden, aber ganz realistisch, so wie es ist und wir es im Alltag eben immer wieder sehen.
Manche Frauen sind betroffen, viele, manche auch gar nicht. Kann man dann irgendwie erkennen, woran das liegen könnte? Weiß nicht, eine genetische vielleicht Veranlagung oder sowas? Oder?
Genau, also wir müssen ganz genau unterscheiden. Es gibt ja einmal, nennen wir das die primäre Dysmenorrhoe, das heißt also die von sich aus kommende Schmerzhaftigkeit, wo keine andere Ursache dahinter liegt, oder die sekundäre Dysmenorrhoe, also wo dann einfach eine andere Krankheitsursache dahinter liegt, ganz häufig eine Endometriose, können aber auch Myome sein. Und das ist eben wichtig abzuklären. Das erste Wichtige ist, dass man einfach wirklich genau fragt, wann kommen die Schmerzen? Meistens kommen sie, wenn das so eine reine schmerzhafte Regelblutung ist, ohne andere weitere Ursachen, fangen die schon an, bevor die Blutung einsetzt oder genau mit Einsetzen der Blutung dann eben. Also und hören dann auch nach 12 bis 24 Stunden auch wieder auf, manchmal bis zu 3 Tage anhalten, aber eigentlich nur wirklich mit Einsetzen und die ersten erster Tag der Regelblutung.
Sie sagen, es gibt verschiedene Ursachen und wahrscheinlich wird das dann auch ein bisschen unterschiedlich behandelt. Das heißt, wichtig ist vor allen Dingen, dass man Frau es nicht einfach so hinnimmt, weil es wurde ja lange Zeit immer gesagt, naja, das gehört halt dazu, das tut halt weh, reiß dich zusammen, muss man nicht drüber reden. Das hat sich ja schon geändert jetzt und Sie sagen, es ist wichtig, dass da auch eine Ärztin, ein Arzt drauf guckt.
Ja, genau. Also dass man wirklich erstmal schaut, gerade bei ganz jungen Mädchen, die wirklich, und der Leidensdruck ist ja hoch, das hat man gehört. Ja. Und es ist auch gesellschaftlich ein Thema, weil Mädchen können nicht in die Schule gehen, weil es ihnen nicht gut geht. Später fallen sie am Arbeitsplatz aus. Das hat ja wirklich auch Folgen, nicht nur für die Beteiligten, sondern für alle. Und wichtig ist eben abzuklären, ist es eine reine schmerzhafte Regelblutung oder stecken andere Ursachen dahinter? Deswegen ist es auf jeden Fall sinnvoll, den Frauenarzt aufzusuchen und einfach erstmal die Schmerzen zu schildern, wie sie sind, wann sie kommen und dann auch eine Untersuchung zu machen, um andere Ursachen abzuklären.
Bleiben wir doch mal bei den in Anführungsstrichen einfachen Schmerzen. Da hatten wir auch verschiedene Aussagen. Die eine sagte, dass sie dann Schmerztabletten nimmt. Eine Frau sagte, nee, möchte sie nicht. Was sagen Sie zu dem Thema Schmerztabletten? Besser darauf verzichten, besser dann doch nehmen?
Auf jeden Fall nehmen, auf jeden Fall nehmen. Das ist so ein hoher Leidensdruck und wichtig ist die auch sofort, wenn man schon den ersten Schmerz spürt, die Schmerzmittel zu nehmen. Und zwar ganz gut hilft eben Ibuprofen. So, das, wir nennen das die nicht steroidalen Entzündungshemmer, die diese Prostaglandinbildung unterdrücken können und dann eben wirklich richtig ursächlich wirken. Und deswegen ist es wichtig, dass man die gleich mit dem ersten Schmerz nimmt, dass die Prostaglandine gar nicht so hoch sind. Und damit kann man das sehr gut, diesen Schmerz in den Griff bekommen.
Und dass man die dann jeden Monat 2 Tage nehmen muss, da sehen Sie kein Problem?
Nein, also es sind leichte Schmerzmittel, die, wenn man sie jeden Tag ganz hochdosiert nehmen würde, können sie Nebenwirkungen machen, dann können sie auf die Nierenfunktionen Einfluss haben. Aber so eine kurzzeitige Gabe über 1-2 Tage in jedem Monat ist wirklich kein Problem.
Was auch häufig genannt wurde, war Wärme. Das sagte, ich glaube, jede zweite Frau, Wärme hilft. Ist das immer so und ist das die Wärmflasche dann die beste Freundin der Frau?
Also Wärme hilft tatsächlich, weil Wärme eben, das kennen wir auch, diesen hohen Druck in der Gebärmutter nehmen kann. Also dann entspannen sich die Arterien wieder ein bisschen und dieser Druck lässt nach und dann lassen auch die Schmerzen nach. Allerdings wird dann manchmal auch die Blutung wieder stärker. Aber für die Schmerzen ist es schon eine gute Maßnahme, aber wir sehen tatsächlich auch Frauen, die sich mit einer Wärmeflasche dann oberflächliche Hautverbrennungen zuziehen, weil sie einfach so einen Leidensdruck haben und dann dagegen was machen wollen.
Na gut, das, da muss man auf jeden Fall aufpassen. Ne? Die sollten ja immer nicht zu heiß sein. Dann wurde auch Bewegung angesprochen. Also da ging es um eine besondere Form. Ich glaube, orientalischer Tanz, so habe ich mir das jetzt gemerkt. Aber generell, man tendiert ja dazu, wenn man so Krämpfe hat, dann möchte man einfach nur auf dem Sofa bleiben und sich zusammenkrümmen. Wie gut kann Bewegung dann trotzdem helfen? Lohnt es sich, sich dann aufzuraffen?
Ja, auf jeden Fall, weil Bewegung einfach auch diese Spannung lösen kann und wirklich die Durchblutung auch besser macht. Es hilft tatsächlich. Und es ist, wie Sie sagen, es ist ganz, ganz schwer, wenn man eh schon Schmerzen hat, möchte man einfach nur die Beine anziehen und die Wärmflasche auflegen und nichts machen. Aber es hilft tatsächlich, eine Bewegung zu machen, die einem auch Freude macht, ja. Kann auch Walken sein oder also je nachdem, was man einfach auch einfach umsetzen kann.
Dann hatten Sie schon das Stichwort Endometriose genannt. Das könnte eben auch eine Möglichkeit sein, dass das die Ursache ist. Auch ein Thema, was lange relativ unbeachtet in der Medizin blieb, aber jetzt seit einigen Jahren doch irgendwie mehr und mehr besprochen wird. Was ist das?
Genau, Endometriose sind letztendlich diese Endometrium-Schleimhautzellen, die abbluten während der Menstruation, die an anderer Stelle vorkommen. Und das kann passieren zum einen durch eine retrograde Menstruation, das heißt, das Menstruationsblut blutet nicht nur nach unten über die Vagina ab, sondern geht auch über die Eileiter in den Bauchraum und können sich diese Zellen, diese Gebärmutter-Schleimhautzellen dort festsetzen. Und können einfach mit der Zeit so eine Entzündungsreaktion machen und dann auch zu Verwachsungen führen und dann eben langfristig dauerhafte Schmerzen machen. Aber zuerst mal sind sie Schleimhautzellen, die auch mit jedem Zyklus mitreagieren und da eben auch zyklusabhängige Beschwerden machen. Oder diese Zellen können auch tatsächlich im Gebärmuttermuskel selber sitzen und dort diese Beschwerden machen. Das ist dann so eine Sonderform der Endometriose, nennt man Adenomiose und führt auch zu einer sehr schmerzhaften Regelblutung.
Die sind ja, das kann ja wirklich sehr schlimm sein, Endometriose. Das habe ich von einigen Frauen schon gehört. Wie wird das denn behandelt?
Letztendlich geht es auch erstmal um eine gute Schmerztherapie und da helfen genau wieder die gleichen Schmerzmittel wie bei der schmerzhaften Regelblutung. Und dann geht es natürlich gerade, wenn so eine Rückwärtsmenstruation, also retrograde Menstruation eine Rolle spielt, dann ist schon das Prinzip auch die Blutung zu unterdrücken oder also am besten sie ganz zu unterdrücken, was mit Hormonen heutzutage sehr, sehr gut geht, um da eben Abhilfe zu schaffen.
Das sind dann quasi Medikamente wie die Pille, also
genau,
die so ähnlich funktionieren.
Genau, genau. Da gibt es unterschiedlich, entweder eine kombinierte mit Östrogen oder eine reine Gestagenpille. Also das muss man dann einfach die Frau beraten, was für sie das optimale Mittel ist.
Jetzt ist es so, dass man feststellt, gerade unter jungen Frauen hat die Pille derzeit einen ziemlich schlechten Ruf. Wie sehen Sie das? Also wie wichtig ist es dann doch, so eine Endometriose zu behandeln?
Also bei der Endometriose ist es, raten wir schon dazu, die konsequent zu behandeln, weil sie einfach so Dauerfolgen machen kann. Wenn man wirklich gesichert hat, dass sich Schleimhautzellen bereits im Bauchraum abgesiedelt haben, dann und man die Menstruation nicht unterdrückt, passiert es natürlich immer wieder und kann einfach wirklich zu später auch Verwachsungen führen, kann ja auch mal dazu führen, dass dann der Eileiter sich nicht mehr so gut bewegen kann und beim Eisprung das Ei nicht so gut aufgenommen werden kann und dann es schwieriger werden kann, schwanger zu werden. Deswegen hat es Langzeitfolgen und wir raten schon dazu, das zu behandeln. Diese Pillenmüdigkeit ist tatsächlich da, aber mit den reinen Gestagenpillen, die ein geringes Thromboserisiko haben, hat man wirklich gute Möglichkeiten. Also da muss man einfach individuell beraten und auch abgestuft bei jeder Frau, wie stark die Endometriose ist, glaube ich, findet man eine Lösung.
Ein anderes Problem, das viele Frauen haben, ist, dass die Blutungen sehr stark sind.
Ja.
Sehr, sehr stark. Also wirklich so, dass man in den ersten zwei Tagen, wenn man aus dem Haus geht, wissen muss, wo man innerhalb der nächsten zwei Stunden eine Toilette findet, um den Tampon und die Binde zu wechseln. Was sind da die Ursachen?
Also auch da gilt wieder zu schauen, liegt irgendwas Organisches dahinter? Da können häufiger mal Myome dahinter stecken. Das sind einfach vermehrte Muskelzellanreicherung aus dem natürlichen Gebärmuttermuskel auch, die einfach vermehrt geworden sind. Und dann kann sich die Gebärmutter zum Zeitpunkt der Menstruation nicht so gut zusammenziehen, kontrahieren und dadurch blutet es einfach stärker. Myome sind was Harmloses, aber führen eben zu diesen starken Blutungen. Es kann aber einfach auch mit dem zunehmenden Alter wird die Blutung häufig stärker. Und da kann man im Akutstadium, gibt es Mittel, die die Fibrinbildung fördern. Das ist die Tranexamsäure. Die kann man im Akutfall nehmen. Dann wird die Blutung weniger. Aber langfristig macht es schon Sinn, dass die Schleimhaut in der Gebärmutter weniger aufgebaut wird. Und da hilft eben auch wieder Hormone, entweder auch wieder die Pille oder es gibt auch eine gestagenhaltige Spirale, die dazu führt, dass die Schleimhaut viel weniger bis gar nicht aufgebaut wird, dass es eben nicht mehr zu diesen starken Abbruchblutungen kommt.
Mhm. Noch einmal zurück zu den Myomen. Sie sagen, die sind nicht gefährlich, aber gibt es einen Punkt, wo man sagt, die müssen jetzt doch behandelt werden, also entfernt werden zum Beispiel?
Also Myome, wenn man schwanger werden will und hat größere Myome, die dann auch die Einnistung des Eis behindern, also des befruchteten Eis, der Eizelle behindern könnten, das ist ein Grund und da ist immer so ein Grenzwert, Myome größer als 3 Zentimeter sollten operiert werden, gerade wenn man vielleicht schwieriger schwanger wird. Und wenn die Blutungen sehr stark sind, ist das natürlich ein Grund, auch Myome zu behandeln, wenn man keine hormonellen Behandlungen machen möchte. Oder wenn die Myome so groß werden, dass sie einfach auf Organe drücken, wenn sie auf die Blase richtig drücken und man dann sehr häufigen Harndrang hat oder nach hinten, wenn die Myome nach hinten verlagert sind, auf den Darm drücken oder wirklich ein Platzproblem darstellen. Myome können auch mal sehr, sehr groß werden, ist selten, aber dann wäre das natürlich auch ein Grund, sie zu entfernen.
Mhm. Jetzt wurde auch angesprochen, eine Frau sagte, dass sie dann auch eher Kopfschmerzen bzw. Migräne bekommt. Ist das so? Kann auch das mit Menstruationsbeschwerden zusammenhängen?
Ja, genau. Und da muss man wirklich eine sehr gute Krankengeschichte erfassen. Es gibt tatsächlich die menstruationsabhängige Migräne. Dann ist es wirklich eine Migräne, die durch die Menstruation getriggert wird. Und dann muss man die Migräne behandeln. Aber es gibt einfach auch die starken Regelschmerzen. Und durch die Prostaglandine wird ein Kopfschmerz ausgelöst. Also da muss man genau fragen, wann kommt die Migräne? Geht es mit Schmerzen in der Gebärmutter einher? Und wenn wirklich die Schmerzen eigentlich in der Gebärmutter im Vordergrund stehen und der Kopfschmerz dazukommt, ist es meistens wirklich durch die Prostaglandine mitbedingt. Aber es kann sich tatsächlich auch mal eine richtige Migräne dahinter verstecken. Mhm. Und da macht es dann schon auch Sinn, den Hausarzt oder sogar einen speziellen Neurologen, der sich damit Migräne auskennt, gut hinzuzuziehen.
Dann wurden auch Stimmungsschwankungen angesprochen. Und weil Sie ja schon öfter gesagt haben, dass eben da die Hormone auch eine wichtige Rolle spielen in dem ganzen Auf und Ab der Gebärmutterschleimhaut. Ist das so? Kommen auch Stimmungsschwankungen vor?
Ja, auf jeden Fall. Auch unabhängig von Schmerzen. Es ist ja so, dass während des Zyklus ist es ja wirklich eine Achterbahn der Hormone. Am Anfang nimmt das Östrogen zu, dann haben wir den Eisprung, da haben wir einen richtigen Östrogen-Peak und dann, wenn eben sich kein befruchtetes Ei eingenistet hat, fällt das Östrogen wieder ab. Das Progesteron ist höher und Progesteron ist ja so das Schwangerschaftshormon, soll ja auch so ein bisschen beruhigen, aber letztendlich kann die Beruhigung auch so sein, dass es eben in Depressionen umschlägt oder auch mal Gereiztheit und es ist für viele Frauen schon ein hoher Leidensdruck. Mhm.
Und würden Sie sagen, das auch auf jeden Fall mit der Frauenärztin besprechen, weil man gucken muss, wie stark ist der Druck, muss man da auch was tun?
Also auf jeden Fall besprechen, weil es führt ja wirklich manchmal zu Leidensdruck, dass die Frau selber sagt, Mensch, ich bin selber dann so unzufrieden mit mir und so gereizt und fühle mich auch nicht wohl und weiß, dass ich wegen allem explodiere und das tut mir dann nachher so leid. Und da kann es ja durchaus sinnvoll sein. Auch eine Frau hatte ja schon von dem Mönchspfeffer Agnus Castus gesprochen, der so das natürliches Präparat, das ich wirklich sehr, sehr gut finde, das einfach so ein bisschen regulierend wirkt. Und ich damit sehr, sehr gute Erfahrung hatte. Das heißt ja nicht gleich, dass man jetzt hormonell was machen muss. Tatsächlich hilft manchen Frauen aber auch da, bestimmte Formen der Hormonersatzbehandlung zu machen. Aber letztendlich wäre erstmal der erste Schritt, überhaupt aufzuklären, wenn man schon mal diese Zusammenhänge kennt, kann man sich auch ein bisschen besser darauf einstellen, sagen, ja, ich weiß gar nicht, was mit mir los ist. Und wenn man dann sagt, ja, das hängt mit der Blutung zusammen, kann man selber für sich besser einordnen und sagt, gut, das sind jetzt 2 Tage und dann wird es auch wieder besser.
Mhm. Noch einmal kurz auf die Ernährung gucken, bitte, weil das immer ein Thema ist. Kann ich da irgendwas machen als Frau?
Also ganz prinzipiell erstmal, wenn man wirklich stark blutet, ist der Eisenspiegel kann stark abfallen, dass man wirklich dann auch weniger roten Blutfarbstoff hat und sich dann einfach müde und schlapp fühlt. Und gerade, wir empfehlen ja jetzt auch eine fleischarme Ernährung und Fleisch hat nun mal das meiste Eisen und dann kann es wirklich zum Eisenmangel kommen, was letztendlich dann zur Abgeschlagenheit führt. Also daran muss man wirklich denken und sollte dann auch den Eisenspiegel bestimmen lassen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ansonsten ist es nicht so ganz leicht, mit der Ernährung alleine eine starke Blutung zu beeinflussen. Aber eine schmerzhafte Blutung, es gibt so ein paar Ansätze, wenn man noch so Nebeneffekte hat, dass man einfach auch Ballaststoffe anwendet, dass man einfach die darmregulierende Maßnahmen macht. Das kann dabei sehr gut helfen.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Wir reden über Menstruationsbeschwerden und die Gynäkologin Barbara Schmalfeld beantwortet jetzt ihre Fragen. Eine Frage kam per Mail, da fragt eine Mutter für ihre Tochter und sagt, dass die vor der Blutung und am Anfang der Blutung sehr starke Schmerzen hat. Sie möchte im Bett mit einer Wärmflasche bleiben. Aber was könnte noch dazu helfen? Anscheinend reicht die Wärmflasche nicht. Und dann wird auch nach Magnesium gefragt. Und das hatten wir auch vorhin in einem O-Ton, dass da Magnesium erwähnt wurde. Frau Schmalfeld, welche Rolle spielt Magnesium? Kann das helfen? Sollte Frau das ausprobieren oder lieber nicht?
Also Magnesium wirkt ja auch, wir haben ja gesagt, die Ursache, was eine Rolle spielt, ist der erhöhte Tonus, also die erhöhte Anspannung der Gebärmutter. Und Magnesium, wissen wir, wirkt ja entspannend und kann tatsächlich das so ein bisschen lindern. Aber man braucht schon zum Teil viel Magnesium und es wirkt ja dann auch abführend. Es kann also auch negative Auswirkungen haben. Aber auf jeden Fall ist es ein Versuch wert, das mitzumachen. Aber so wie die Mutter das geschildert hat, würde ich wirklich mit dem Schmerzmittel gleich zu Beginn beginnen. Manchmal hilft ja nur die eine Schmerztablette frühzeitig eingesetzt, um wirklich zu helfen. Gerade beim jungen Mädchen, die hat ja sonst Angst vor jeder neuen Regelblutung, würde ich da sehr großzügig anfangen mit Schmerzmitteln.
Und wir haben jetzt eine Hörerin in Leitung, Frau Kamphausen aus Freiburg. Hallo, guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Ihre Frage.
Ich habe gar keine Frage, sondern ich wollte eine Erfahrung teilen. Und zwar war ich als so 20, 25-Jährige in der Ausbildung und war regelmäßig 2 Tage krankgeschrieben, weil ich einfach solche Probleme hatte und Schmerzen. Und als ich dann 3 Monate arbeitslos war nach dieser Ausbildung, bevor ich den neuen Job angenommen habe, ist mir aufgefallen, ups, das ist ja jetzt gar nicht mehr so schlimm. Also diese psychosomatische Sache, die da noch eine Rolle spielt, die war jetzt noch gar nicht unbedingt Thema. Und ich finde das ganz wichtig, weil es bedeutet ja auch wirklich Rückzug für eine Frau, Sachen, die sie überfordern, gehen dann in dieser Situation einher mit Schmerzen, damit sie einfach auch mal eine Pause kriegt. Und ich bin da sehr, sehr gut gefahren mit homöopathischer Begleitung. Ich fand das ausgesprochen spannend. Und danach war es dann klar, wenn ich jetzt meine Tage kriege, bin ich ein bisschen vorsichtiger mit mir, gehe früher ins Bett. Dieses Bedürfnis nach Schlaf und Ausruhen und nicht so viel Action um mich rum, dann ging es mir besser damit. Und das fand ich echt spannend. Ne?
Ja, Frau Schmalfeld, haben Sie öfters das bei Patientinnen, dass da dann auch vielleicht noch was im Leben einfach dahinter steckt? Also dass es gar nicht nur der Körper ist, sondern auch die Psyche vielleicht, irgendeine Belastung, eine psychische?
Also das war jetzt ein ganz wichtiger Beitrag, weil es ist sie wirklich oft so ein Teufelskreis. Man weiß schon, Schmerzen kommen und spannt dann ja natürlich, man ist ja dann wirklich auf so einem Stresslevel und dann wird noch mehr Adrenalin ausgeschüttet, weil man Schmerzen hat, macht den Tonus wieder höher und dann kommt man in so einen Teufelskreis rein. Das hat die Dame wunderbar geschildert und das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Deswegen ist es ja oft so, dass man sagt, Ruhe halten oder aus dem ganzen Geschehen rausnehmen, sehr, sehr gut. Und natürlich hilft es sehr gut, verschiedene, auch Yoga hilft da ja, Entspannungsverfahren oder auch mentales Training, also oder Homöopathie kann da auf jeden Fall unterstützend sehr, sehr gut helfen.
Frau Kamphausen, würden Sie denn sagen, dass wirklich Ihre Schmerzen auch geringer geworden sind, nachdem sich Ihre Berufssituation geändert hat?
Ja, also insgesamt war das, also als junges Mädchen, als ich anfing mit Menstruation, da war es wirklich sehr schlimm und da war, meiner Meinung nach, war da wirklich so dieses Mama, hilf mir, mir tut alles weh, kümmere dich mal um mich. Ne? Und Wärmflasche ist so ein Zeichen dafür, sowas Warmes auf dem Bauch. Ne? Also in dem Moment habe ich das so realisiert, ach guck mal, ne, dir geht's auch deswegen, nimmst du dir diese Auszeit, weil es einfach wichtig ist, sich immer mal wieder wirklich gut um sich selber zu kümmern.
Und machen Sie dann auch zum Beispiel Entspannungsübungen oder Yoga oder irgendwas
also, was
anderes?
Was ich immer gemacht habe, war so die Füße aneinander und die Beine, die Knie so nach rechts und links und die Hände über den Kopf gekreuzt, also so, und dann so ein bisschen mit den Beinen gewackelt. Das hat mir sehr geholfen, um den ganzen Körper so, ich weiß nicht, ob es jetzt verständlich war, also die Füße wirklich aneinander stellen, die Beine angewinkelt und nach rechts und links fallen lassen und die Hände überkreuzt über den Kopf, so dass ich praktisch das Gefühl hatte, und dann in den Bauch geatmet und eine Wärmflasche drauf, das habe ich gemacht. Und ja, leichtes Spazierengehen hat mir dann auch geholfen, aber klar.
Vielen Dank für diesen wichtigen Punkt. Vielen Dank. Und
gerne.
Drück die Daumen, dass es weiter so bleibt. Aber Sie haben ja jetzt den Trick raus.
Ja, danke.
Tschüss. Frau Schmalfeld, noch einmal eine Nachfrage, weil jetzt eben auch noch mal der Atem, eine Atemübung erwähnt wurde. Und auch das haben wir vorhin schon mal gehört von einer Frau. Gibt es auch das, dass Atemübungen Frauen helfen können?
Also einfach, um das Schmerzlevel auch runterzubringen. So dieses bewusste Ausatmen, in den Bauch reinatmen, ist schon hilfreich, um den Schmerz einfach auch so ein bisschen wegzuatmen, wie man es ja auch in den Wehen macht. Ja, es ist ja so fast so ein wehenartiger Schmerz, wird man ja von der Hebamme auch angeleitet, tief und lange auszuatmen. Das hilft tatsächlich.
Wir haben eine Mail bekommen von einem Ehemann, dessen Frau wohl Probleme hatte. Aber er schreibt, meine Frau hat seit mehreren Jahren eine Spirale. Völlig problemlos, ohne Nebenwirkung, ohne Regelblutung, ohne Schmerzen. 2 Ausrufezeichen. Ist das so? Kann die Spirale da helfen?
Die hormonhaltige Spirale vor allem, also die wenig Gestagen abgibt, das ist ja dieses Hormon, das die Schleimhaut dann weniger wachsen lässt und die Blutung deutlich schwächer macht, bis hin, es gibt ja auch Spiralen, die haben das Gestagen so dosiert, dass die Regelblutung ganz wegbleibt und dann sind natürlich die Schmerzen auch weg und es ist eine wunderbare Möglichkeit, das zu behandeln.
Das heißt, das ist quasi der gleiche Effekt, als wenn man die Pille nehmen würde. Es wird halt dafür gesorgt, dass der Hormonhaushalt so verändert wird, dass es einfach alles nicht mehr so stark abläuft.
Ganz
dieses
genau.
Gebärmutterschleimhaut genau, aufbauen genau. Und abbauen.
Genau. Und die Spirale hat natürlich den Vorteil, dass es das Gestagen direkt vor Ort wird und wirkt und man deshalb auch wesentlich weniger braucht als bei der Pilleneinnahme.
Eine andere Frage kam zum Thema Akupunktur. Akupunktur hilft ja zumindest nach Studienlage gegen Rückenschmerzen und gegen Knieschmerzen. Bei vielen anderen Sachen ist die Studienlage nicht so eindeutig, ob das wirklich funktioniert. Wie ist es denn bei Menstruationsbeschwerden?
Da haben wir tatsächlich auch kleine Studien, jetzt nicht mit ganz großen Fallzahlen, aber auch gezeigt, dass Akupunktur versus eben, es gibt ja auch so eine Pseudo-Akupunktur, tatsächlich geholfen hat. Also das kann auch ein sehr, sehr guter Ansatz sein. Sogar Akupunktur, wo Frauen das auch selbst anwenden können, wenn sie die Punkte gezeigt bekommen, wo sie die Akupunktur anwenden. Das kann sehr, sehr gut helfen. Oder auch mal eine gezielte Physiotherapie mit, da gibt es auch so Triggerpunkte, dass die Physiotherapie in so eine Triggerpunktbehandlung macht. Das sind wirklich Maßnahmen, die unterstützend sehr, sehr gut sind.
Pseudo-Akupunktur müssen wir vielleicht noch mal kurz erklären, was das ist.
Also da wird auch mit Nadeln gearbeitet, die aber tatsächlich, entweder man nimmt die falschen Punkte oder man nimmt die Nadeln, die man nicht richtig setzt. Also dass es eigentlich keine richtige Akupunktur ist. Aber wenn man eine Studie macht, möchte man ja immer dem Verfahren so nah wie möglich kommen, um zu zeigen, dass die richtige Akupunktur wirklich hilft.
Das ist quasi, wenn man in Studien zeigen will, ist es wirklich die Akupunktur oder ist es einfach der Placebo-Effekt? Und dann benutzt man diese Scheinakupunktur kann man sie auch nennen, um eine Vergleichsgruppe zu haben, um zu sagen, okay, geht es den Frauen mit dieser Scheinakupunktur vielleicht auch ein bisschen besser, einfach weil das Prinzipielle, dass man sich um sie kümmert, dass es dieser Aufwand gemacht wird, auch hilft. Letztendlich aber, wenn beides gut hilft, dann ist es ja in Ordnung, oder? Also selbst wenn die Akupunktur jetzt nur nicht an den richtigen Punkten ist, aber wenn sie hilft, den Frauen.
Ja, aber
denke
in den Studien konnte man tatsächlich zeigen, dass die richtige Akupunktur geholfen hat im Vergleich zur Scheinakupunktur. Ja, so war's.
Und kann ich das über meine Hausärztin verschrieben bekommen oder wie funktioniert das? Oder meine Frauenärztin?
Also man muss es, glaube ich, tatsächlich mit der Krankenkasse abklären. Aber da sind inzwischen bei diesen Verfahren ja viele Kassen auch sehr, sehr offen. Weil sie wissen, wenn eine Frau 2 Tage ausfällt, ist das ja auch eine Belastung. Generell, es muss schon auch anerkannt sein, es muss jemand sein, der den Nachweis hat, dass er Akupunktur machen kann. Und dort muss dann immer noch mal ein Gutachten erstellt werden. Aber dann besteht eine gute Chance, dass das auch übernommen wird.
Das ist interessant, dass ich finde, es wird jetzt mehr darüber gesprochen als früher. Vielleicht ist es auch, weil viele junge Frauen sagen, ich will mich dafür auch nicht mehr schämen, dass ich eine Menstruation habe und. Und dann kommt plötzlich auch ins Gespräch, vielleicht könnten ja auch einige Arbeitgeber ihren Frauen ein bisschen mehr bei diesem Thema entgegenkommen. Gibt es da so Ansätze, Forderungen?
Also da tut sich Gott sei Dank auf diesem Feld ganz, ganz viel, dass die Arbeitgeber auch von sich aus Initiativen starten, weil die ja natürlich ein hohes Interesse haben, dass sie ihre guten Arbeitnehmerinnen auch wirklich zur Verfügung haben und da jetzt viel mehr auch mit Physiotherapie und unterstützenden Maßnahmen dabei sind. Auch gerade, wenn wir jetzt in die Menopause schauen, auch da gibt es ja Bestrebungen, dass die Arbeitnehmer sich da mehr einsetzen und den Frauen mehr Unterstützung anbieten. Oder auch zum Beispiel jetzt gerade bei Menstruationsbeschwerden, dass man sagt, an den Tagen haben Sie die Möglichkeit, Homeoffice zu machen, weil zu Hause geht es Ihnen besser. Ja. Und es sollte auch so sein.
Viele Frauen leiden unter ihrer Regelblutung. Ein Projekt der Charité in Berlin will das näher erforschen und auch Hilfe bieten. Period App heißt die Anwendung. Es ist eine App für junge Frauen. Professorin Silvia Mexner leitet das Endometriosezentrum der Charité und steckt hinter diesem Projekt. Hallo Frau Mexner.
Guten Morgen, hallo.
Guten Morgen. Wie funktioniert diese App?
Wie funktioniert die? Also man muss sich anmelden. Die ist, wie Sie schon gesagt haben, für junge Frauen 16 bis 24 Jahre. Im Moment ist das ein Forschungsprojekt. Deswegen ist es auch leider etwas eingeschränkt. Das ist nämlich in Kooperation mit Krankenkassen, TK, DAK und Barmer. Deswegen können im Moment nur Versicherte dieser Versicherung teilnehmen. Und die Idee, die dahinter steckt, ist, dass wir eben hier eine Versorgungslücke haben. Viele menstruierende Menschen und Frauen ertragen diese Regelschmerzen. Keiner weiß genau, was ist normal, was ist nicht normal. Und es wird wenig drüber gesprochen. Es wird tabuisiert, es wird abgetan. Stell dich nicht so an, musst du durch. Aber es gibt auch überhaupt gar keine Anleitung, wie man damit umgehen kann. Und in diese App haben wir nun ganz viele Wissenseinheiten hineingetan, sozusagen zusammengestellt, evidenzbasiertes Wissen, was es dazu gibt, aber auch Anatomieeinheiten, vor allen Dingen, welche Organe haben wir da eigentlich im Bauch, was ist der Zyklus, was ist normal, was ist nicht normal, was passiert da, was ist die Gebärmutter, dass sie ein Muskel ist, was passiert, wenn man Schmerzen hat und vor allen Dingen auch alles evidenzbasierte Wissen, was es zur Behandlung gibt gegen Regelschmerzen. Wie nehme ich Schmerzmittel ein? Welche Entspannungsübungen kann ich machen? Was macht Ernährung aus? Alles, was es dazu gibt. Das ist ein quasi erster Teil dieser Studie. Da suchen wir Teilnehmerinnen, die das anwenden über 3 Monate. Die geben uns dann Informationen zu ihren Schmerzen. Und wer weiterhin stärkste Schmerzen hat, wird dann in eine intensivierte Versorgungsform eingeladen, wo dann auch eine personalisierte, auf die Betroffene zugeschnittene Therapieplanung erfolgt, wo dann eben gynäkologische Untersuchungen, Ultraschall, spezielle Ernährungsberatung, eine psychologische Begleitung und auch eine Physiotherapeutin dann ein Therapiekonzept zusammenstellen.
Das heißt, Sie suchen aus all den Frauen, die sich da anmelden, gucken Sie, welche besonders schwer betroffen sind oder wo es sich gar nicht verbessert. Und die werden dann eingeladen zu einem Arzt, einer Ärztin in Ihrer Nähe. Ist das deutschlandweit? Oder?
Genau, also ungefähr 3000 sollen jetzt gerne diese App nutzen und schauen, wie sie damit zurechtkommen. Behalten Sie Ihre schwersten Regelschmerzen. Dann gibt es immer wieder Fragebögen, die man ausfüllen muss. Und dann, wenn man sozusagen die Einschlusskriterien erfüllt, kommt man in diese intensivierte Versorgungsform. Das ist hier vor Ort, aber wir haben deutschlandweit mehrere Kooperationspartner, so dass man auch in München zum Beispiel oder in Erlangen dort in ein Zentrum gehen kann, bekommt dann dort das Anamnesegespräch und auch die körperliche Untersuchung und den Ultraschall. Und die restlichen Termine, die Daten werden dann an uns übermittelt. Die restlichen Termine machen wir dann online.
Hm. Und ist das jetzt speziell, um Frauen herauszufiltern, die an Endometriose leiden, oder geht es generell um verschiedene Ursachen?
Ja, erstmal geht es wirklich um das Management von Menstruationsschmerzen. Wir wissen aus einer sehr guten Umfragestudie aus Australien, dass ungefähr 90% mit Menstruationsschmerzen zu tun haben. Das ist ja enorm viel. Mhm. Und die haben sich sogar die Mühe gemacht, haben geschaut auf so einer, wir arbeiten immer mit einer visuellen Analogskala. Das heißt, man soll seine Schmerzen einteilen zwischen 0 und 10, und 10 ist wirklich der am schlimmsten vorstellbare Schmerz. Würde man schreiend am Boden liegen, ja. Eine Geburt ordnet man ungefähr bei 8 ein, ab 3 mag man eine Schmerztablette nehmen. Und da kann man sehr gut sehen, die haben das tatsächlich genau erfragt, dass 2/3 einen Schmerzwert von über gleich 6 haben. Und das ist schon ganz ordentlich. Und das haben wir auch für unsere App sozusagen als Basis genommen. Das gilt schon als sehr starke Menstruationsschmerzen. Und da braucht man noch einfach Anleitung und Hilfe und Unterstützung. Und hier besteht wirklich eine Versorgungslücke. Keiner hat da richtig Zeit und das Wissen, da zu gucken. Aber da wir natürlich auch wissen, dass ungefähr 10% aller Menstruierenden Endometriose entwickeln und dass wir hier eine sehr lange Diagnoseverzögerung haben, nämlich von 8 bis 10 Jahren, muss das ja irgendwann da mal losgehen.
Ja.
Und die schwersten Regelschmerzen sind eins der Kardinalsymptome. Das heißt, ja, wir wollen natürlich die herausfiltern, die vor allen Dingen hohes Risiko für die Entwicklung einer späteren Endometriose haben und die dann auch in Folgeprojekten nachbeobachten und da weitere Forschungsansätze natürlich ableiten, weil das ist halt ja die Gruppe, von denen wir im Moment nicht wissen, was passiert. Ne? Mhm. Also
da gab es bisher auch wenig Forschung, ne, muss man mal sagen.
Gibt es auch wenig Forschung, mhm. Genau.
Mhm. Jetzt muss ich sagen, ich bin heute Morgen, als ich hier mit dem Bus herfuhr, an einem Plakat vorbeigefahren, Frau Professor Mexner. Da habe ich Sie gesehen.
Ja,
da freuen Sie sich.
Letzten Tagen sehr viele.
Genau, genau. Ich habe Sie zum ersten Mal gesehen. Da freuen Sie sich, wenn ich das richtig verstanden habe, wir sind schnell vorbeigefahren, dass jetzt Cannabis leichter verordnet werden kann. Sehe ich das richtig?
Wir konnten das auch schon vorher zur Schmerztherapie bei Endometriose verordnen. Es geht eigentlich um eine Entstigmatisierung von medizinischem Cannabis. Und medizinisches Cannabis kann in Einzelfällen auch bei Endometriose eine sinnvolle Option sein. Vor allen Dingen, wenn eben wirklich schwerste Schmerzzustände vorliegen bei Endometriose, bekommen ja auch tatsächlich Frauen auch Opiate. Und Opiate haben auch sehr viele Nachteile, sind zwar gute Schmerzmittel, haben aber auch sehr viele Nachteile, so dass hier wirklich mehr Forschung erfolgen muss, Forschung,
mhm.
Ob medizinisches Cannabis hier eine sinnvolle Ergänzung darstellt. Und CBD, das eine bei medizinischem Cannabis, wir haben ja 2 Komponenten, das CBD und das THC. Das CBD ist auch antientzündlich eigentlich wirksam. Auch hier brauchen wir dringend gute Forschung dazu, ob das eine gute begleitende Therapie darstellen kann, weil Endometriose einfach auch eine chronisch entzündliche Erkrankung ist. Wir wissen von Daten aus Israel, die sehr viel auch mit medizinischem Cannabis arbeiten, dass CBD dort zum Beispiel bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen mit gutem Erfolg eingesetzt wird, und das ist so ein bisschen vergleichbar. Also nicht nur die Schmerzkomponente, sondern auch die antientzündliche Komponente zu nutzen.
CBD ist ein Teil des Cannabis, der nicht den Rausch macht, sondern eben...
Genau,
ne?
Das THC ist das Psychoaktive, was eben wirklich diesen Rausch macht, und CBD ist rein peripher wirksam. Und genau, da gibt es balancierte Öle mit beiden CBD-THC-Anteilen, aber es gibt eben auch tatsächlich Präparate, wo ganz viel hauptsächlich, fast ausschließlich CBD enthalten ist. und kaum THC, nur 1% dann. Und das wäre zum Beispiel etwas, was ich persönlich sehr gerne mal im Rahmen einer Studie untersuchen möchte.
Hier haben wir noch keine gesicherte Evidenz, aber Hinweise, dass das manchen Frauen helfen könnte. Und von daher ist es vielleicht gut, wenn das jetzt leichter auch erforscht werden kann.
Genau, ganz genau.
Ja. Eine neue App, die Period App, bietet Frauen mit Menstruationsbeschwerden Hilfe an. Sie bietet Tipps und Erklärungen. Gleichzeitig soll mit der App die Endometrioseforschung vorangebracht werden. Ich sprach mit Professorin Silvia Mexner von der Charité Berlin, die das Projekt leitet. Vielen Dank, Frau Mexner.
Ja, danke für die Einladung.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Ich bin verbunden jetzt mit Frau Wahlen in Düren.
Ja, guten Tag.
Hallo, schön, dass Sie anrufen. Guten Tag.
Ja, ich bedanke mich. Ich habe mich gewundert, dass ich direkt durchgekommen bin.
Na, Glück gehabt. Heute ist Ihr guter Tag.
Aber das Thema ist für mich sowas von interessant. Ich habe keine Frage an die Teilnehmerin, sondern ich möchte nur meine Erfahrungen berichten.
Ja,
mit meinen 78 Jahren in den 60er Jahren war ich als junge Postbeamtin hier in Düren. Das war für meinen Arbeitgeber oft schwierig, wenn ich am Schalter saß und meine Mutter musste mich krank melden. Nur für einen Tag, weil ich so Schmerzen hatte, dass ich nicht arbeiten konnte. Es war auch familiär bedingt. Meine Großmutter hatte die Schmerzen nicht, hatte für meine Mutter die große Schmerzen, hatte kein Verständnis. Meine Mutter hatte für meine Schwester und für mich Verständnis, weil wir solche Schmerzen hatten, dass meine Schwester die Tapete von den Wänden gekratzt hat.
Ach Gott.
Und ich solche Schmerzen hatte, dass ich nachher immer gesagt habe, ich habe jeden Monat ein Kind bekommen.
Ach Gott.
Ja, es war schlimm. War aber nur der eine Tag. Am zweiten, da konnte ich wieder arbeiten gehen. Dann kam mein Arbeitgeber auf mich zu und sagte, ja, wenn das weiter so geht, dann müssen Sie nach Aachen zum Vertrauensarzt. Das hieß ja mit anderen Worten, man glaubte mir das nicht.
Ja.
Dann war ich über Land in einem Postamt, hatte gerade den Hauptschalter übernommen, bekam wieder die Beschwerden, durfte bei einer Postbeamtenwitwe, die da drüber wohnte, im Ehebett liegen und konnte mich vor Schmerzen, dass mein Vorgesetzter und die Witwe kopfschüttelnd vor dem Bett standen. Ich sehe das heute noch.
Hallo? Uns ist jetzt die Leitung weggebrochen. Wir versuchen, Sie nochmal neu zu erreichen. Ich fand einen interessanten Punkt, dass Sie gesagt haben, Sie hatten das seit Ihrer Pubertät. Ich hätte jetzt gerne nachgefragt, ob Sie das Ihr Leben lang hatten. Aber Frau Schmalfeld, wir haben ja eben schon mal drüber gesprochen, dieses Verständnis in der Gesellschaft. Und Sie sagen, da bewegt sich ein bisschen was. Das wäre ja auch gut in der Schule. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass manche Schülerinnen dann auch kein Verständnis in der Schule erfahren haben. Kennen Sie da vielleicht Betroffene, wo sich das auch geändert, wo man sieht, dass auch Lehrer vor allen Dingen das besser auf dem Schirm haben?
Also ich glaube, die Lehrer sind da und Lehrerinnen inzwischen sehr, sehr geschult. Und das ist auch, glaube ich, Thema dort in der Ausbildung, dass man eben das kennt und damit auch sehr verständnisvoll und offen umgeht. Und in der Schule wird ja auch viel Aufklärungsarbeit gemacht, auch für die Mädchen, dass auch die Jungs dafür Verständnis haben und dass man einfach drüber sprechen kann.
Mhm. Ja, jetzt... Hallo, wir hatten Sie kurz verloren. Frau Wahlen.
Nein, ich wollte nur sagen, dass ich doch nie zum Vertrauensarzt musste, dass mein Arbeitgeber mir das wahrscheinlich geglaubt hatte. Dann bin ich zu einem neuen Frauenarzt gegangen. Der hat mir quasi eine Pille verschrieben, dass meine zu kleine Gebärmutter nachwuchs. Dann wurden die Beschwerden besser. Also weniger.
War das jetzt eine Pille, meinen Sie im Sinne von Tablette, also, oder war das eine Verhütungspille?
Ich habe mir gesagt, hätte nichts passieren können. Also ich hätte nicht schwanger werden können.
Dann war das eine Verhütungspille.
Ich würde die anders nehmen als die normale Pille. Ja, und die Gebärmutter ist nachgewachsen und dann hieß es, wenn ich ein Kind hätte, würden die Beschwerden weniger und so war es auch. Mit meinen drei Kindern hatte ich kaum Beschwerden.
Wollte ich Sie nämlich fragen, ob Sie das Ihr Leben lang hatten oder ob das irgendwann besser geworden ist. Dann ist es, nachdem Sie Kinder bekommen haben, besser geworden. Ich frage mal, Frau Schmalfeld, wie ist das? Erfahren Sie das öfter, dass Frauen, nachdem sie Kinder gehabt haben, dass es dann besser wird?
Das ist tatsächlich ein Phänomen, das ganz häufig berichtet wird und wirklich auch statistisch belegt ist. Ganz erklären kann man es nicht. Möglicherweise lässt wirklich der Tonus nach Geburten dann doch etwas nach, dass die Beschwerden besser sind. Aber das ist Gott sei Dank ganz häufig so. Auch ohne Schwangerschaften, dass es mit der Zeit besser wird, dass diese erhöhte Prostaglandinspiegel sich einfach doch deutlich bessern. Also ein junges Mädchen, das sehr starke Schmerzen hat, muss jetzt nicht per se Angst haben, dass es das ganze Leben so bleibt.
Frau Wahlen, dann hat Ihre Geschichte ja doch noch ein gutes Ende genommen. Vielen Dank. Die hat ja noch mal illustriert, wie hart das sein kann, wie schwer Frauen da auch dann beeinträchtigt sind in ihrem Alltag und auch in ihrem Berufsalltag. Und wir hoffen, dass das heutzutage von Woche zu Woche, Monat zu Monat besser wird, weil mehr darüber gesprochen wird und mehr Menschen dann auch dafür Verständnis haben. Vielen Dank. Jetzt bin ich verbunden mit Professor Sigrud Lenzen aus Hannover. Hallo?
Hallo.
Guten Tag, Sie haben angerufen.
Ja, Professor Sigrud Lenzen, ich habe angerufen. Ich wollte einen Tipp geben.
Ja, gerne.
Mit wem spreche ich?
Christina Satori, ich bin die Moderatorin der Sendung.
Ja, das weiß ich.
Aber Frau Schmalfeld hört auch zu.
Ja, ist gut. Ich bin auch interessiert, dass Fachgynäkologen mal etwas von außen lernen. Denn den Vorschlag, den mache ich. Ich bin selbst unter anderem Facharzt für Pharmakologie. Und seit Jahrzehnten gebe ich einen Rat. Wenn jemand, eine Frau, starke Schmerzen hat bei der Menstruation, ne? Ja. Dann empfehle ich, eine Aspirin, also ASS-Tablette zu nehmen, plus gleichzeitig eine Paracetamol-Tablette. Und diese Kombinationstherapie einmalig durchschlägt den Schmerzzyklus und dann ist man für diese Menstruation frei von Beschwerden.
Ha. Also als und Laien würde ich mich das
niedrig... Wichtig ist, dass man kein Kombinationspräparat nimmt. Der Apotheker sagt, ach, nehmen Sie doch zum Beispiel Tomaperin, da ist beides direkt in einer Tablette drin. Das wirkt nicht gut. Man muss also zwei Einzeltabletten nehmen. Man kauft ASS und Paracetamol, kostet zusammen bei einer No-Name-Firma weniger als 5 Euro. Kommt man 2 Jahre mit zurecht.
Worauf basiert denn Ihre Empfehlung?
Auf der Erfahrung von meinen Ratschlägen, die ich seit Jahrzehnten gebe.
Also Sie haben Frauen das empfohlen und die haben zurückgemeldet, dass es ihnen geholfen hat.
Das fing bei meiner Frau an und dann vermehrte sich diese Empfehlung, weil sie wirksam war. Ne? Das heißt also, bei ganz vielen Frauen kann das wirksam sein.
Bevor wir jetzt so eine Information über den Sender geben, fragen wir doch mal die Expertin, weil wir gucken ja immer doch, dass Sachen durch Studien, also durch viele Menschen, nicht nur durch einzelne Anekdoten belegt wurden. Frau Professor Schmalfeld, was sagen Sie?
Also auf jeden Fall eine Schmerztherapie, das hatten wir ja vorher auch gesprochen. Und eine Schmerztherapie, Schmerzmittel, das den Prostaglandinstoffwechsel beeinflusst. Und das macht Paracetamol eben auch. Es gibt Studien, die Ibuprofen mit Paracetamol verglichen haben. Da war das Ibuprofen wirksamer. Deswegen ist es die erste Wahl und Paracetamol die zweite Wahl. Aber es gibt Frauen, die auf das Ibuprofen mit vielen Magenbeschwerden reagieren oder auch Darmbeschwerden. Und dann ist Paracetamol auf jeden Fall die zweite Wahl. Kombination mit Aspirin wirkt auch in diese Richtung. Deswegen kann es sinnvoll sein. Aspirin hat kleine Auswirkungen auf die Blutungsstärke. Deswegen ist es nicht so die erste Wahl, das in dieser Kombination zu geben. Aber ASS 100 ist natürlich wenig. Aber die erste Wahl wäre schon das Ibuprofen. Aber das andere kann eine Alternative sein.
Aber auf jeden Fall denke ich, mit der Frauenärztin genau besprechen, bevor ich selber irgendwelche Schmerzmedikamente kombiniere.
Unbedingt, ja.
Vielen Dank für diesen Tipp. Toll, dass Sie auch anderen Frauen irgendwie versucht haben zu helfen. Und so konnten wir ja jetzt auch über den Sender sagen, wie wichtig das auch sein kann, gegebenenfalls Schmerzmedikamente zu geben. Vielen Dank. Wir haben einige kritische Mails zu den Schmerzmedikamenten bekommen. Es gibt einige Hörer und Hörerinnen, die das nicht möchten, die Angst haben, dass sie ihrem Körper mehr schaden als nutzen. Deswegen würde ich diesen Punkt noch mal gerne aufgreifen, Frau Schmalfeld. Warum ist es so wichtig, Schmerzmedikamente zu nehmen und was kann im schlimmsten, also sagen wir mal so, ab welcher Dosierung sollte ich wirklich vorsichtig sein? Bis wohin ist es denn in Ordnung?
Genau, also es wird immer auf das Körpergewicht angepasst und so eine übliche Dosierung sind 400 Milligramm von dem Ibuprofen, das man eben sehr früh nehmen sollte, weil dann diese Dosierung ausreicht. Man kann es nach 6 Stunden wieder wiederholen und dann auch nach 6 Stunden nochmal. Aber so von der Erfahrung her reicht es wirklich 1 bis 2 Mal zu nehmen. Dann kann man wirklich diesen stärksten Schmerz durchbrechen und das ist nicht viel. Aber es ist absolut richtig, es ist ja auch gut, wenn Frauen so bewusst sind und sagen, ich möchte eigentlich keine Medikamente nehmen, dann fängt man einfach an mit wirklich Bewegung und Wärme. Und erst wenn das nicht hilft, greift man eben zum Schmerzmittel. Aber wichtig ist eben, wenn man das Schmerzmittel sehr spät nimmt, hilft es eben auch nicht mehr so gut. Dann ist es eher so, dass man im nächsten Zyklus, wenn es wiederkommt, dann vielleicht doch mal ganz früh das Schmerzmittel nimmt.
Jetzt haben wir Frau Beate Henz aus Freiburg in der Leitung. Hallo, guten Tag.
Ja, guten Tag.
Sie hatten angerufen.
Ja, ich hatte geschrieben, dass ich hatte auch immer sehr schlimme Schmerzen in meiner Teenage-Zeit und dass das Ganze aufgehört hat, nachdem ich schwer körperlich arbeiten musste in einer Großküche, wo ich gejobbt habe.
Ja.
Und ich wollte wissen, ob da Zusammenhänge sein können, dass die Muskeln gestärkt wurden oder wie das zu erklären ist.
Frau Schmalfeld, haben Sie eine Idee? Ist das so was wie?
Ja, die schwere Arbeit ist natürlich körperliche Bewegung, die hilft. Und manchmal ist es natürlich, wenn die Anspannung oder der Stress so groß ist, dass es die Schmerzen dann manchmal auch überstrahlen kann. Aber ich glaube, es war die Bewegung. Aber wie gesagt, manchmal wird es einfach auch mit dem Laufe der Zeit besser. Also was wir gesagt haben, nicht jedes junge Mädchen nimmt Gott sei Dank diese Schmerzen lebenslänglich mit.
Ja, okay.
Und jetzt sind Sie die Schmerzen los, denke ich mal, hoffe ich mal.
Ich bin über 80.
Oh, okay. Sie klingen viel, viel jünger. Aber das ist ja schön, dann haben Sie das Thema ja.
Ja, aber was man mir nie gesagt hatte, und ich hatte Erbrechen und es war wirklich schlimm, dass man mit einer Aspirin und was so einer leichten Medikation. Und ich fand das immer unverschämt, dass die Professoren im Studium sagten, man wäre hysterisch, wenn man das hätte. Nicht? Zu der Zeit war es schon los, aber immerhin, das war sehr belastend.
Ich glaube, da haben viele Frauen drunter gelitten und das ändert sich ja zum Glück. Ja. Vielen Dank nochmal. Vielen Dank für Ihre Geschichte. Wir haben hier eine Mail bekommen, die spricht ein anderes Thema an. Und zwar schreibt eine junge Frau, 27 Jahre, ich habe eine Frage zu einem Problem mit Menstruation, das bisher nicht angesprochen wurde, die ausbleibende Menstruation. Ich selber habe seit fast einem Jahr keine Regelblutung und weiß nicht, woran es liegt. Was könnte das denn sein? Allerdings habe ich vor einigen Monaten ein paar Kilo abgenommen, habe aber immer noch Normalgewicht.
Ja, und so unsere Gebärmutter ist schon auch ein sehr sensibles Organ. Also die reagiert auf Stress. Das kennen wir, dass dann bei Prüfungsstress oder anderem auch psychologischem Stress die Regelblutung ausbleibt. Und die Gebärmutter oder diese ganze hormonelle Regulation ist sehr gewichtsabhängig. Und selbst wenn man aus höherem Gewicht im Normgewicht bleibt und abnimmt, kann das der Trigger sein, dass die Regelblutung ausbleibt. Einfach als Schutzmechanismus. Aber das ist wirklich ein Grund, zum Frauenarzt zu gehen und das abzuklären, weil wir ja, die Regelblutung zeigt an, dass unser Östrogenspiegel gut ist und den brauchen wir für den Knochen. Und wenn die Regelblutung ein Jahr ausbleibt, dann ist der Östrogenspiegel wahrscheinlich auch über längere Zeit niedrig und es kann sich über längere Zeit dann auch auf den Knochen auswirken. Deswegen wäre es wirklich ganz wichtig, zum Frauenarzt zu gehen und da jetzt nochmal genau zu schauen, woran es liegt.
Kann dann gegebenenfalls dann das vielleicht auch ausgelöst werden, wieder so eine Menstruation durch...
Genau. Das kann man dann sehr niederschwellig einfach mit einer leichten Hormongabe wieder auslösen oder oft einfach auch nochmal der erste, wenn man wirklich sagt, es ist der Stress oder es ist auch, wenn man sagt, jetzt habe ich das Gewicht verloren, aber jetzt schaue ich, dass ich mich wieder ganz normal ernähre und dann setzt die oft oder meistens wieder von alleine ein.
Schmerzen, Krämpfe, extrem starke Blutungen, sehr unregelmäßige Blutungen. Viele Frauen haben so große Probleme mit ihrer Periode, dass sie einmal im Monat nicht lernen können, sie können nicht arbeiten, sie können ihren Alltag kaum bewältigen. Früher hieß es, ist normal, redet man nicht drüber, sei nicht hysterisch, muss Frau sich mit abfinden. Das hat sich geändert und das ist auch gut so und deswegen haben wir in der Sprechstunde heute darüber gesprochen, wie es dazu kommt und was betroffenen Frauen helfen kann. Vielen Dank, Frau Schmalfeld, für Ihre Erklärungen und Antworten. Vielen Dank. Und vielen Dank an alle Hörer und Hörerinnen für Ihre Fragen und Ihre Geschichten. Mein Name ist Christina Satori. Machen Sie es gut.